Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Zum Zeitpunkt des Unfalls in Tschernobyl bin ich gar nicht in Deutschland gewesen, sondern in den USA.
Erinnert sich Dr. Utz Lauterbach. Zum Zeitpunkt des GAUs war er Mitarbeiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, kurz PTB.
In den Nachrichten war gesagt worden, dass in einem schwedischen Kernkraftwerk erhöhte Strahlenpegel gemessen worden wären. Und das war an einem Samstag. Am Sonntag sind wir dann aus den USA wieder zurückgeflogen, waren Montagmorgen dann in Frankfurt und da haben wir dann endgültig gehört, was tatsächlich passiert war, also dass da in Tschernobyl, also in Weißrussland, dieser Reaktor explodiert war.
Die Folgen dieses Unfalls wurden sehr schnell auch in Braunschweig nachweisbar, sagt Lauterbach. Bereits seit den 60er Jahren hatte die PTB regelmäßig Messungen durchgeführt, um die Entwicklung der natürlichen Strahlung zu beobachten. Eine dieser Messstationen befand sich sogar im Garten der Lauterbachs.
Und so ist dann am Abend oder am Nachmittag des 30. April, ich habe es gerade nachgelesen, eine Erhöhung dieser Konzentration von C-737, ist ja eins der bekanntesten Stoffe, die da freigesetzt wurden, hier im Braunschweig festgestellt worden.
Die radioaktiven Substanzen befanden sich zunächst in der Luft, erklärt Lauterbach und zeigt auf ein Diagramm. Doch dann begann es zu regnen.
Und hier, wenn Sie jetzt genau hinschauen, sehen Sie hier, dass so ein bisschen steigt die Kurve jetzt an. Und jetzt kommt Sonntag, der 4. Mai. Da setzte nachmittags ein Gewitterschauer, so um 3. Ich habe hier noch gesessen, habe zugeguckt.
Schwacher bis mäßiger, tagsüber auffrischender Wind, überwiegend aus nordöstlichen Richtungen, nachfolgend einzelne Wärmegewitter.
Und dann steigt das, jetzt wird das ganze Cäsium rausgewaschen und wird hier auf dem Boden niedergeschlagen. Und jetzt steigt es steil an. Also das ist mehr als eine Verdopplung des Pegels.
Trotzdem waren die Werte für die Bevölkerung unbedenklich, erklärt Lauterbach. Doch die Besorgnis der Braunschweiger war groß in diesen Tagen, erinnert sich Sigrid Heindorf. Sie war damals 30 Jahre alt und hatte gerade ihre Stelle als Umweltberaterin bei der Stadt angetreten.
Es war auch meine erste Stelle überhaupt, das heißt für mich ein Sprung völlig ins kalte Wasser. Also gleich so ein großer Unfall, wo doch sehr qualifizierte Äußerungen eben auch erwartet wurden. Also für mich war es nicht einfach und mit einer sehr großen Hektik verbunden.
Eilig wurde eine Hotline eingerichtet, um die zahllosen Anfragen der Bürger bewältigen zu können, erzählt Sigrid Heindorf. Am anderen Ende der Leitung saß sie selbst.
Das klingelte permanent. Also wir hatten hunderte von Anrufen pro Tag. Insbesondere eben besorgte Fragen, viele Familien mit kleineren Kindern, die dann so fragten, dürfen wir noch die Kinder im Sand spielen lassen, dürfen wir rausgehen, sollen wir lieber drin bleiben, was dürfen wir essen, was können wir unseren Kindern geben. Lange Zeit oder gerade die erste Zeit war die Frage eben mit der Milch. Milch trinken, ja oder nein?
In den ersten Tagen riet die Landesregierung vom Konsum von Milch, aber auch Pilzen und Blattgemüse ab. Neben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt führte auch das Institut für Nuklearmesstechnik und Dosimetrie Norddeutschland in Braunschweig Messungen durch. Verantwortlich dafür war damals der Physiker Dr. Dieter Knoll.
Es war so hoch gewesen, dass zum Teil einige Lebensmittel verboten werden mussten. Die Menschen mussten damals dann auf Mineralwasser umsteigen. Zisternen mussten gesperrt werden. Der Milchverzehr musste eingeschränkt werden. Und insbesondere der Gemüseverzehr, der musste eingeschränkt werden. Braunschweig lag nun gerade im Mittelbereich zwischen den hochbelasteten Gebieten. Das waren Norddeutschland und Bayern gewesen.
Für Bayern wiederholte heute die Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung die Empfehlung, Kinder nicht im Freien spielen zu lassen oder sie zumindest danach gründlich zu waschen.
Sigrid Heindorf hat ihre Aufzeichnungen von damals vom Dachboden geholt. Akribisch hat sie über die regelmäßigen Messungen Buch geführt.
Hier habe ich mal eine von den alten Untersuchungslisten vor mir. Da sieht man sehr schön, hier Feldenhofer Spargel war negativ, ist auch bei verschiedenen Landwirten genommen worden. Hier war nochmal ein Kopfsalat, der aus Wolfenbüttel kam, Radicchio-Salat aus Italien und ein Schnittlauch aus Wolfenbüttel, der sehr hoch belastet war und dann eben beseitigt worden ist. Ich habe einen Dill hoch belastet, einen Kohlrabi und.
Noch heute sind in einigen Regionen Deutschlands wie im Süden Pilze und Wildtiere nachweisbar belastet.